Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raffi, ich habe mich heute besonders schick für dich gemacht. Die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen mich zum Glück nicht. Du darfst jetzt mal mein komplettes Outfit von oben bis unten beschreiben.
Oben weiße Wollmütze, sehr weich. Darunter Jeffrey Dahmer reife Brille, ganz neu.
Du bist so ein Arschloch, ne? Ich habe meine Brille dann verloren und sehe aus wie Jeffrey Dahmer, sagt Raffi. Ich finde sie cool.
Dann Punktebademantel, safe.
Aber guck mal auf den.
Ah, aber mit dem pinken Leopardenbademantel Gürtel.
Ich verliere immer die Gürtel von den Bademänteln.
Dann schwarze Hose mit weißen Punkten. Und dann die geilen Omaschluppen.
Ja, und guck meine Socken.
Ah, und die Tittensocken.
Ja, das musst du vielleicht auch ein bisschen mal erläutern.
Ja, sind halt Brüste drauf, aber halt so verschiedene Brustformen.
Ja. Saß heute auch damit in der Schule und hab gedacht, wenn ich so über Beine über Kreuz sitze und meine Hose so hochschlägt, sieht man das auch. Richtig professionell, wie ich bin. Aber jetzt sind wir ja nicht auf der Arbeit, sondern bei True Crime. Und ich habe dir heute einen ganz besonderen Fall mitgebracht. Ich habe davon noch nie gehört, was mich sehr verwundert hat, weil ich glaube schon, dass er eigentlich ein bisschen bekannter ist. Aber ich finde ihn einfach so beklemmend und gruselig, dass ich ihn dir heute und den anderen erzählen möchte.
Alles klar.
Du wirst heute auch wieder ein bisschen gebraucht, also du kannst dir heute wieder ein paar Bilder angucken und ihr dürft das natürlich auch auf Ofenkäse Crimes mit AE auf Instagram. Und wenn ihr neu seid und noch nicht die Glocke abonniert habt, dann macht das bitte. Das hilft uns nämlich zu wachsen und noch mehr Ofenkäse begeisterte Fans zu kriegen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Ich sag noch direkt, die Folge wird heute ein bisschen heftiger werden als sonst. Es ist noch früher Morgen, am 19. Mai 1977, als die 20-jährige Colleen Stan Eugene in Oregon verlässt. Schaut man sich Bilder von Colleen aus genau dieser Zeit an, sieht man eine junge, selbstbewusste Frau mit einem Lächeln, das sofort auffällt. Colleen möchte heute die Geburtstagsparty einer Freundin besuchen und nimmt dafür den Weg in das weit entfernte Westwood, California auf sich. Als Colleen morgens in ihr Auto steigt und dieses nicht anspringt, entscheidet sie sich, wie viele in den 70ern, per Anhalter zu fahren. Sie muss also jemanden oder mehrere Personen finden, die sie entlang der Interstate 5 an ihr Ziel bringen. Es dauert nicht lange und Colleen findet einige Trucker, die sie ein Stück auf ihrer Reise mitnehmen. So kommt sie am frühen Nachmittag in Red Bluff an. Nur noch 100 Meilen und dann ist sie schon da. Der Trucker lässt Colleen an einer Abfahrt hinaus. Nun heißt es wieder Daumen raus und warten. Schließlich schert ein Wagen an den Seitenstreifen ein. 5 junge Männer in ihrem Alter nicken ihr fröhlich zu und bieten ihr an, mitzufahren. Ich bin ja nicht verrückt, denkt Colleen. Ich und 5 Typen, das kann ja kein gutes Match sein. Sie lehnt dankend ab. Umso erleichterter ist Colleen, als ein Auto neben ihr zum Stehen kommt, in dem ein junges Pärchen mit einem Baby sitzt. Colleen findet, dass der Fahrer des Autos ganz schön nerdy aussieht. Aber die Frau neben ihm wirkt sehr freundlich. Eben eine ganz normale junge Mama. Colleen nimmt auf dem Rücksitz Platz und die 4 fahren los. Sie bemerkt, dass der Fahrer immer wieder über den Rückspiegel zu ihr schaut. Und irgendwie überkommt sie so ein gruseliges Gefühl. Nach 5 oder 10 Minuten halten die beiden an einer Tankstelle an und Colleen beschließt, noch schnell zur Toilette zu gehen. Dort angekommen, hört sie, wie eine innere Stimme ihr befiehlt, zu fliehen und nicht zurück in das Auto zu steigen. Doch so kurz vorm Ziel spricht sie sich immer wieder Mut zu. Sie ist jetzt schon so weit gekommen und mit mehreren Truckern gefahren. Was soll bitte sicherer sein, als mit einer jungen Familie den Weg zu bestreiten? Colleen nimmt erneut auf der Rückbank Platz. Sie bemerkt, dass neben ihr eine kuriose Holzbox steht, die vorher nicht da war. Weitere 20 Minuten vergehen, als das junge Paar sie fragt, ob sie einen kurzen Stopp machen können, denn in der Nähe ihres Aufenthaltsortes seien Tropfsteinhöhlen, die sie sich gerne ansehen möchten. Colleen, die nicht undankbar wirken möchte, sagt zu, solange es nicht zu lange dauert. Denn schließlich ist sie ja heute noch auf einer Party eingeladen. An dem abgelegenen Ort angekommen, steigen die beiden mit ihrem Baby aus. Als Colleen nach einigen Minuten aus dem Fenster guckt, sieht sie die junge Frau und das Baby am Fluss entlang spazieren. Doch wo ist ihr Ehemann? Gerade noch fasst sie diesen Gedanken, als er vor ihr steht. Der nerdig aussehende Mann mit der großen Brille hält plötzlich vom Fenster hinein ein scharfes Messer an ihren Nacken. Nun weiß Colleen, wozu die 20 Kilo schwere Holzkiste sein soll. Raffi, du darfst jetzt einmal diese Holzkiste, die da im Auto ist, beschreiben. Davon gibt es nämlich ein Bild.
Ja, also die Kiste ist ungefähr so, 90 Zentimeter lang und 50 Zentimeter breit und 50 Zentimeter hoch. Man sieht die Oberseite der Kiste, also wenn ihr euch die vorstellt, guckt von oben, steht auf dem Boden, und ihr guckt von oben drauf, ist da ein Loch. Die Oberseite kann man dann so aufklappen, sodass sich das Loch quasi teilt, wie so eine Magierkiste. Und im Inneren, es sieht aus, als wäre das irgendwie gepolstert, aber das ist sehr schwer zu erkennen, das ist ein schwarz-weiß Bild.
Okay. Der Unbekannte zwingt Colleen, ihren Kopf in die Holzbox zu stecken und verbindet vorher ihre Augen. Das Innere der Box ist mit Teppich verkleidet worden, was ein Hören des Schreins unmöglich machen würde. Ebenso wurden Handschellen in die Kiste gebaut, die nun an Colleens Händen festgeschnallt werden. Ihre Beine liegen lang, ausgestreckt auf der Rückbank. Nach Luft ringend in der dunklen Kiste kreisen Colleens Gedanken hin und her. Was passiert hier? Warum sie? Warum heute und warum diese junge Familie? Werden sie mich etwa umbringen? Colleen hört, dass die Frau des Fahrers wieder einsteigt und das Auto zurück auf den Highway fährt. Ihre blassen Schreie sind kaum zu hören. Gemeinsam fahren die beiden in das Haus der Entführer. Zurück nach Redbluff, genauer genommen in die Oak Street. Und mittlerweile ist die Nacht angebrochen. Mit immer noch verbundenen Augen wird Colleen, die völlig verängstigt ist, in den Keller des Hauses geführt. Eine Kiste wird unter Colleens Füße geschoben. Ihre Hände werden beide in Fesseln gelegt. Seile und Haken werden fixiert. Als die Box unter ihren Füßen weggetreten wird, merkt sie einen brennenden Schmerz in ihren Armgelenken, als sie begreift, dass sie von der Decke hängt. Doch der Schmerz der Armgelenke wird immer wieder schnell von festen Peitschenhieben unterbrochen. Durch einen kleinen Schlitz in ihrer Augenbinde erkennt Colleen, dass der Mann und die Frau miteinander Geschlechtsverkehr haben. Als beide damit fertig sind, weiß Colleen nichts mehr. Sie wird ohnmächtig. Als sie dann nach einer Weile wieder bei Bewusstsein ist, wird Colleen von ihren Fesseln befreit. Die Augenbinde, immer noch aufgesetzt, wird Colleen in eine längliche, sargähnliche Holzkiste im kaltnassen Keller gezwungen. Der Deckel geht zu. Noch mehr Dunkelheit. Panik. Angst, Erschöpfung und schließlich auch wieder Ohnmacht. In den nächsten Tagen wird Colleen immer wieder aus dieser Box geholt, um vom Ehemann der Frau ausgepeitscht oder vergewaltigt zu werden. Die einzige Kommunikation, die der Täter und die Täterin mit ihr eingehen, sind Befehle, die sie zu befolgen hat. Auch die Frau, von der Colleen dachte, sie sei eine ganz normale Mutter, quält sie schrecklich. Mit einem heftigen Biss fügt sie Colleen eine große Wunde am Innenschenkel zu. Es dauert nicht lange, bis Colleen die Identität der Frau, die ihr das antut, erfährt. Immer dann, wenn der Mann seiner Ehefrau befehlt, etwas zu holen, wiederholt sich der Name. Janice, bring mir das Seil. Janice, hol die Peitsche. Jane greift mit zu. Jane tut, was ihr gesagt wird. Jane oder auch Janice ist gerade einmal 16 Jahre alt, ein schüchternes und nicht sehr selbstbewusstes Mädchen, als sie ihren späteren Ehemann namens Cameron Hooker kennenlernt, der damals 19 Jahre alt war. Cameron nutzte schamlos die Formbarkeit der jungen Janice aus. Seit dem Tag des ersten Dates hat Cameron seine Janice unter Kontrolle. Die Wahl ihrer Kleidung, er entscheidet. Wo sie hingehen darf, er entscheidet. Er entscheidet alles. Großgezogen von überstrengen Eltern und keinerlei anderen Erfahrungen mit Männern, denkt Janice, dass Cameron ihre ganz, ganz große Liebe ist. Cameron schien immer ein ruhiger Junge zu sein. Selbst Janice' enorm strenge Eltern schaffte er zu überzeugen, dass er Mr. Right für die Tochter der beiden ist. An ihrem ersten Date schlägt Cameron vor, sie an einem Baum zu fesseln und sie auszupeitschen. Cameron überzeugte Janice, dass man halt so Jungs daten würde und seine sexuell-sadistischen Vorlieben ganz regulär und völlig normal seien. Über Jahre manipulierte er Janice und ertränkte sie sogar fast bei einem seiner Spielchen. Am 18. Januar 1975 gehen die beiden den Bund der Ehe ein. Die Torturen, die Janice als völlig normal erscheinen, gehen weiter. Camerons Traumvorstellung ist es, eine eigene Sklavin für seine sexuell-sadistischen Praktiken im Hause zu halten. Doch Janice hat andere Vorstellungen vom Leben. Sie möchte gerne Kinder bekommen und Mutter sein. Cameron schlägt ihr deshalb vor, dass es doch ein toller Deal sei, dass er weiterhin die Praktiken an ihr vollziehen kann, bis sie ein Baby erwartet. Und dann wäre es doch eine noch glorreichere Idee, eine junge Frau zu entführen, die dann an Janice Stelle treten kann. Sodass Janice voll und ganz als Mutter und Ehefrau leben kann. Die beiden versprechen sich gegenseitig, dass aber die eigentliche Penetration beim Geschlechtsverkehr nur mit Janice stattfinden darf. Und das Baby wird für Janice als Belohnung für die Entführung einer oder mehreren Frauen von Cameron angepriesen. In Eugene, Oregon klingelt das Telefon von Jack Nolan, Colleens Vater. Es ist die Freundin aus Kalifornien, die den bald sehr besorgten Vater über das Nichtauftauchen von Colleen in Kenntnis setzt. Sofort macht sich Jack Nolan auf den Weg. Er fährt die gesamte Strecke des Highways entlang und informiert diverse Polizeistationen über das Verschwinden seiner Tochter. Bald beginnen die Ermittlungen. Doch alle Taten laufen ins Leere und die Wochen vergehen. Schnell wird ihm erklärt, dass er sich wahrscheinlich damit abfinden muss, dass seine Tochter von alleine das Weite gesucht habe. Die Farben der Blätter an den Bäumen haben sich bereits geändert. Es ist Herbstbeginn und 4 Monate nach der Entführung wird Colleen immer noch in der engen, langen Kiste gefangen gehalten und für Camerons und für Janice Freuden herausgeholt. Wie eine Puppe ohne Gefühle, die man sich immer einfach aus einer alten Truhe holen kann. Und hat man genug gespielt und die Lust ist vergangen, so kann man sie einfach wieder in die Truhe stecken und bis zum nächsten Mal verschließen. In diesen Monaten sieht Colleen kein Tageslicht. Wenn sie Glück hat, sieht sie den dunklen Keller und kurze Lichter, wenn sich die Türe zu diesem öffnen. Der Ablauf der Tage im Keller der Hooker ist meist gleich. In der dunklen Kiste verschlossen hört Colleen die Schritte über ihr. Cameron kommt, schließt die Kiste auf und gibt Colleen das Mindeste an Nahrung, damit sie überhaupt bei Bewusstsein ist, wenn Cameron sie wieder an den Haken der Decke hängt und schwerste Folter erfährt. Zeit und Raum sind in diesen Tagen für Colleen nicht mehr greifbar. Cameron weiß, wenn Colleen hörig sein soll, dann muss er sie isolieren und von der Außenwelt abschotten. Jeder Aspekt ihres Lebens soll in seiner Macht liegen. Alles, was Colleen tut, muss nach seinen Regeln laufen. Denn Cameron hat nicht vor, sie gehen zu lassen. Nein, er hat vor, sie zu behalten, zu besitzen. Und sein Plan scheint aufzugehen. Denn auch nach 9 Monaten ist die Suche nach Colleen immer noch erfolglos. Damit Cameron nun das Gefühl der Macht über Colleen erhält, erstellt er einen Vertrag. Einen sogenannten Master- und Sklavenvertrag. Die Idee dafür hatte er in einem seiner beliebten Pornografieheften gefunden. Stolz setzt er Colleen diesen Vertrag vor und befiehlt ihr, sich ihn genau durchzulesen. Die Seele und ihren Körper soll Colleen mit diesem Vertrag an Cameron überschreiben. Sie habe kein Anrecht mehr darauf. Sie sei ab heute seine Ware, sein Gut. Keine Widerworte könne sie ihm, dem Master oder Sir, wie sie ihn immer nennen sollte, mehr geben. Und Janice ist ab dem Tag der Unterschrift des Vertrages nur noch als Madam anzusprechen. 2 wichtige Aspekte bringt dieser Vertrag hervor. Er soll Colleen glauben lassen, dass der Vertrag eine Art rechtliche Bindung hat, und er soll die Macht von Cameron hervorheben. Wie soll jemand, der monatelang gefoltert wird, in Dunkelheit und Enge gehalten wird, noch wissen, dass dieser Vertrag nicht wirklich eine rechtliche Wirkung hat? Und so greift Colleen mit schwachen Händen den Kugelschreiber und setzt ihre Unterschrift. Seit diesem Tag ist Colleen dazu gezwungen, eine Art Hundehalsband um ihren Hals zu tragen. Um sie noch mehr in die Abhängigkeit zu drängen, erklärt Cameron Colleen das erste Mal über The Company. The Company soll eine Untergrundvereinigung von großen, einflussreichen Sklavenhändlern sein. Wenn sich hauseigene Sklavinnen wie Colleen nicht korrekt verhalten oder unhörig sind oder gar weglaufen wollen, wird dies der Company gemeldet, die dafür sorgen, dass Colleen noch viel Schlimmeres passiert als das, was sie in dem Haus der Hookers erfährt. Camerons Fantasie wird in Colleens Gedanken zur wirklichen Bedrohung. Sie hören über das Telefon mit Colleen. Überall sind Kabel im Haus verbunden und sie werden dich hören, egal was du auch sagst. Sie werden dich finden und erschießen, sollst du auch nur daran denken, gehen zu wollen. Und Janice? Cameron lässt Colleen wissen, dass auch Janice einst eine Sklavin gewesen sei, die versucht habe zu fliehen. Die Company sei dann gekommen, um sie zu exekutieren. Allerdings habe Cameron sie durch die Hochzeit vor der Company schützen können. Auch Janice glaubt übrigens an die Existenz von Camerons Manipulationskonstrukten. Nach Unterschrift des Vertrages wird Colleen erlaubt, auch Dinge im Haushalt zu erledigen. Dann darf sie aus ihrer Kiste heraus und den Boden wischen, das Geschirr säubern oder sogar die Kinderbetreuung übernehmen. Dann sieht sie wenigstens für eine Weile das Tageslicht, bis sich nachts wieder der Deckel über ihr schließt. Colleen versucht in der kommenden Zeit alles, um eine gute Sklavin für die Hookers zu sein. Zu viel Angst, die sie vor der Company hatte, und zu große Sorge vor den Schmerzen der noch härteren Bestrafung mit der Peitsche. Im Februar 1978 macht Janice Hooker ihrem Ehemann einen ungewöhnlichen Vorschlag. Bisher war der Geschlechtsakt mit Cameron immer nur ihr als Ehefrau vorbehalten. Doch Janice schlug ihrem Ehemann vor, dass auch Colleen, die beide übrigens immer nur Sklavin Kay nannten, in Frage kommen könnte. Also für den Geschlechtsverkehr mit Cameron. Janice erhoffte sich, dass Cameron ihre großzügige Art ehren würde, aber das Angebot eventuell auch aus Liebe zu ihr ablehnen würde. Camerons Anerkennung war Janice sehr wichtig. Sie wollte eine gute Ehefrau sein und Zuwendung bekommen. Cameron allerdings lehnte den Vorschlag nicht wie erhofft ab. Und so wird auch Colleen bald mindestens einmal im Monat in das Schlafzimmer der Hookers geholt. Der eigentliche Pakt zwischen Janice und Cameron war nun zunichte gemacht und die Dynamik zwischen dem Ehepaar schien langsam zu bröckeln. 4 Monate später kaufen Cameron und Janice ein Stück Land in der Nähe vom Highway außerhalb von Red Bluff und ziehen in ein Trailer-Home. Colleen kommt natürlich mit. Jetzt gibt's natürlich ein Problem, Raffi, mit Trailer-Homes. Was könnte da das Problem sein mit den Trailer-Homes?
Ja, es gibt keinen Keller mehr, wo die Kiste stehen kann.
Genau.
Und wo man ihre Schreie dann auch nicht hört und so.
Genau. Ja, also Colleen und Cameron haben jetzt ein Problem mit der Unterbringung. Denn Trailerhäuser haben keinen Keller. Kein Ort, wo Janice nach der Folter und ihren Diensten eingesperrt werden könnte. Cameron hat eine Idee. Das Ehepaar besitzt ein Wasserbett, in dem wieder eine sargähnliche flache Kiste in den Rahmen des Bettes eingelassen wird. Das gesamte Jahr 1978 verbringt Colleen Stan also bis wenige Stunden am Tag im Kasten unter dem Ehebett der Hookers. Ebenfalls ist Colleen in der Kiste gefangen, als Janice ihr zweites Kind auf diesem Wasserbett gebärt. Raffi, ich habe dir jetzt mal ein Bild von dieser Konstruktion mitgebracht. Du kannst das ja mal beschreiben, um mal diese Beklemmung wirklich deutlich zu machen.
Ganz krank und ganz gruselig. Es ist halt eine doppelte Kiste.
Also das Äußere ist der Rahmen des Wasserbetts, ne? Verstehst du?
Oh, das ist keine doppelte Kiste, das ist einfach nur eine
keine doppelte Kiste, das ist ihre Kiste.
Ja, es ist halt einfach so eine sargähnliche Kiste, bisschen größer als ein Sarg. Und da liegt die dann.
Genau, also den Rahmen, den man außen sieht, den könnt ihr ja auf Instagram dann auch gucken. Das ist quasi der Rahmen des Wasserbetts. Man kennt das ja auch von so Betten, die man so hoch machen kann, wo da noch so ein Kasten drin ist. Und in diesem Kasten, Bettkasten, ist nochmal ein Sarg quasi eingelassen, sargähnliche Kiste. Und die haben ihr dann auch immer eine Bettpfanne mit da reingegeben, die sie sich mit, weil sie hatte auch nicht so viel Platz mit den Armen, die sie sich mit ihren Füßen nach vorne und hinten schieben konnte, damit sie halt da auch ihre...
Hat sie ja immer eingemacht dann.
Genau. Also die hat halt eine Bettpfanne mit, da haben die ihr reingegeben, boah, die sie sich da mit den Füßen ekelhaft, immer nach vorne und hinten schieben kann. Ja, es ist schon wirklich krass. In Oregon sind die Herzen der Familie von Colleen immer noch schwer. Besonders Vater Jack Nolan leidet unter dem Verlust seiner Tochter. Mittlerweile glaubt er, dass Colleen vielleicht untergetaucht sein könnte oder sich einem Kult angeschlossen habe. Zu dieser Zeit gab es in den USA viele abgängige Kinder, die Halt und Zuflucht in diversen Kulten gefunden hatten. Jack Nolan kann nicht wissen, dass seine Tochter noch viel Schlimmeres erfährt. Hunderte Meilen entfernt bauen Cameron und Janice eine Art Hütte, in der die Folterungen von Colleen ungestört und unbemerkt stattfinden können. Sogar die Foltergeräte bauen die beiden selbst. Eine Streckbank zum Beispiel, die Colleen die Gliedmaßen langziehen soll. Während dieser Prozedur betet Colleen. Jeden Moment wird sie sterben, denkt sie dabei, als die Schmerzen durch ihre Arme und Beine schießen. Colleen steht in dieser Zeit ganz im Fokus von Camerons Aufmerksamkeit, was Janice eifersüchtig begutachtet. Zwei weitere Jahre gehen ins Land und endlich ist da Freiheit. Nun ja, für Colleens Empfinden vielleicht ein bisschen, denn endlich lässt er Colleen das Halsband ablegen. Ebenso darf Colleen nicht mehr nur im Hausdienste verrichten, sondern auch Tätigkeiten im Garten verüben. Cameron ist sich sicher, seine Sklavin wird nicht fliehen. Er weiß, wie viel Sorge Colleen hat, vor der Company gefunden zu werden. Er weiß, dass seine Geschichten die Gedanken und die Lebenswelt von Colleen völlig verdreht haben. Die Welt, die Colleen früher kannte, existiert nicht mehr. Am 24. Dezember herrscht weihnachtliche Stimmung im Hause der Hookers. Cameron entscheidet auch, seiner Sklavin eine Freude zu bereiten. Er erlaubt Colleen, ihr Zuhause anzurufen. Natürlich unter seinen Bedingungen. Er wird die ganze Zeit neben ihr stehen und ihre Worte genau hören. Wenn du auch nur ein falsches Wort sagst, schneide ich die Leitung durch und ich mache, dass du dir wünschst, dass du nie etwas gesagt hättest, droht er ihr. Nach 2,5 Jahren Funkstille kann es Jack Nolan kaum glauben. Es ist die Stimme seiner Colleen. Sie ist es wirklich. Doch es dauert nicht lange, bis die ersten Fragen nur so aus dem Vater, der die schlimmste Zeit seines Lebens durchmachen musste, aus ihm heraussprudeln. Aber wo bist du nur? Und warum hast du denn vorhin nicht mehr angerufen? Wie geht's dir überhaupt? Sollen wir irgendwo hinkommen? Können wir dich besuchen? Jack Nolan merkt schnell, dass Colleen nicht mehr wie die Person wirkt, die er das letzte Mal gehört hat. Colleen druckst herum und weiß nicht, was sie antworten soll. Cameron scheint die Sache zu gefährlich zu werden und kappt dann die Leitung ab. Am anderen Ende der Leitung hört Jack Nolan nur noch Stille. Er kann nicht glauben, dass soeben seine Tochter nach so langer Zeit den Kontakt gesucht hat. Er sieht jetzt seinen Anfangsverdacht bestätigt, dass Colleen wohl abgehauen sein muss und ein neues Leben führt, auch wenn er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir gehen weiter in das Jahr 1981. Seit über 3 Jahren ist Colleen nun ein Teil der Hooker-Familie, kocht für sie, liest den Kindern Bücher vor, bringt sie abends ins Bett, putzt und immer dann, wenn Cameron ihr den Befehl gibt, muss sie die Klamotten runterstreifen, die Hände hochheben und die schlimmsten Stunden des Tages beginnen. Noch immer ist der Kasten im Bett der Hookers ihr Zuhause. Ab und an joggt Colleen sogar durch die Nachbarschaft. Doch Blicke oder Smalltalk mit den NachbarInnen vermeidet sie. Schließlich, so hat Cameron ihr eingetrichtert, könnten dies Spione der Company sein, die dann erkennen würden, dass sie als Sklavin viel zu viele Freiheiten besitzt. Das Spiel ist ganz einfach. Die Company, das Böse. Cameron und Janice, die Gutherzigen, die ihr diese Freiheiten als Sklavin ermöglichen. Im März 1981 teilt Cameron ihr mit, dass die Company sich bei ihm gemeldet habe. Diese hätten auf Camerons Antrag hin einen Besuch bei ihrer Familie genehmigt. Aber zuerst müsse Colleen ihre Loyalität gegenüber Cameron beweisen. Er hält ihr ein Luftgewehr entgegen und befiehlt ihr, den Lauf der Waffe in ihren Mund zu halten und den Abzug zu drücken. Ein weiterer Einschüchterungsversuch, denn Cameron wusste, dass in dem Gewehr keine Munition enthalten war. Da Colleen Camerons Vertrauenstest bestanden hat, fährt er Colleen den ganzen Weg nach Riverside, wo ihre Familie derzeit lebt. Als sie die Interstates entlangfahren, bespricht er ganz genau, was Colleen erzählen kann und was nicht. Colleen soll den Eltern erklären, dass Cameron ihr Verlobter sei, der ihr geraten habe, sich mal wieder bei ihrer Familie zu melden, da sie diese ja so lange nicht kontaktiert hätte. Er, der gute Schwiegersohn, sie, die Tochter, die ihre Familie im Stich gelassen hat. Und sie solle ja nicht vergessen, auch das Haus des Vaters ist von der Company überwacht. Eine Wahrheit, die nur ans Licht kommt, würde dazu führen, dass auch ihre gesamte Familie getötet werden würde. Am Haus des Vaters angekommen, kann Jack Nolan es nicht fassen. Sie steht vor ihm, lebendig, wohlauf. Es fällt ihm schon auf, dass Colleen scheinbar einiges an Gewicht verloren hat. Aber im Großen und Ganzen sieht sie ganz okay aus. Und neben ihr steht der neue Freund an der Seite ihrer Tochter. Doch Cameron verabschiedet sie schon an der Tür. Er komme Colleen später wieder abholen, da er in der Nähe ein Seminar in San Diego besuchen würde. Vater Jack versucht behutsam mit seiner Tochter umzugehen. Zu groß ist die Angst, dass er eine falsche Frage stellt und er wieder jahrelang nichts von seiner Tochter hören würde. Colleen genießt den Besuch ihrer Familie und hält sich an die Absprachen ihres Masters. Nach nur 24 Stunden des Besuches klingelt das Telefon im Hause Nolan. Colleen nimmt den Hörer ab. Ich bin in 10 Minuten da und hol dich ab. Pack deine Sachen. Jack Nolans Frau schießt zur Erinnerung ein Foto vom scheinbar frisch verliebten und verlobten Pärchen.
Ekelhaft.
Widerlich, gell?
Ekelhafter
Typ. Ist das nicht so?
Mach bitte direkt weiter, ich will das Foto nicht angucken, das ist wirklich eklig.
Okay. Immer wieder findet Cameron Ausreden, wenn Jack und seine Frau Fragen haben, zu seinem Wohnort, seiner Arbeit oder seiner Nummer. Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Colleen und ich ziehen gerade um und wir wissen auch noch nicht genau, wo wir hinziehen werden. Das Telefon ist kaputt und über meine Arbeit kann ich auch nicht so wirklich reden, das ist geheim. Aber macht euch keine Sorgen, ich passe auf eure Tochter auf. Und sobald wir eine feste Adresse haben, lassen wir sie euch natürlich zukommen. Und Colleen wird sich auch wieder bei euch melden. Dafür sorge ich, sobald das Telefon wieder funktioniert. Nicht, dass ihr wieder so lange nichts von ihr hört. Lügen über Lügen sprudeln nur so aus dem Mund von Cameron hervor und die beiden machen sich zurück auf den Weg in Colleens Hölle. Dort angekommen scheinen alle Freiheiten zunichte gemacht. Colleen wird ab dann die meiste Zeit der nächsten folgenden 3 Jahre in der engen und dunklen Kiste bleiben, die fest verschlossen ist. Ihre Aufgaben darf sie nun nicht mehr am Tag, sondern nur noch in der Nacht verrichten. Sie solle nun nicht denken, dass sie immer machen könne, was sie wolle oder hingehen kann, wann immer sie möchte. Er möchte ihr jetzt wieder zeigen, dass er darüber die vollste Kontrolle hat. Jedes gute Gefühl der letzten Tage soll zerstört werden. Erst im Jahre 1984, 7 Jahre nach der Entführung, erhält Colleen wieder einen Vertrauensvorsprung. Cameron erlaubt ihr einen Job als Reinigungskraft in einem lokalen Motel anzunehmen. Colleens Herz hüpft vor Freude, wenn sie daran denkt, länger am Tag nicht in der Box sein zu müssen. In der Nacht darf Colleen sogar vereinzelt, gnädigerweise, statt in der Box, mit einer Kette am Hals befestigt, im Badezimmer auf dem Boden schlafen. Eines Tages eröffnet Cameron den beiden seinen weiteren Plan. Er möchte einen Sklavinnenkerker errichten. Weitere Sklavinnen sollen gefangen werden und den Hookers dienen. Mehr Sklavinnen, also auch mehr Gefühle der Macht. Janice sieht rot. Noch mehr Frauen, mit denen sie ihren Ehemann teilen soll? Janice' Eifersucht wandelt sich. Ihre Gefühle gegenüber Cameron ändern sich. Das erste Mal nach so langer Zeit der eigenen Unterdrückung spürt sie etwas. Wut. Wut, wie mit ihr umgegangen wird. Wut, dass es immer nur um seine Bedürfnisse geht. Und zwischendrin auch Mitleid. Mitleid mit Colleen. Sie beginnt Colleen als Menschen zu sehen. Beginnt zu verstehen, dass hier jahrelang einem Menschen jegliche Würde genommen wurde. Einer Familie das Kind entrissen wurde. Und Janice beginnt Gespräche mit Colleen zu suchen. Aus diesen Gesprächen wird schnell klar, dass hier 2 Frauen beieinander stehen, die jahrelang der Unterdrückung eines Mannes ausgesetzt waren. Cameron Hooker. Die beiden scheinen langsam aber sicher Verbündete zu werden, tauschen sich aus, reden über die ungerechten Dinge, die ihnen widerfahren sind. Am 9. August 1984 trifft sich Janice mit dem Pastor der ortsansässigen Kirche. Dort bricht sie zusammen und erzählt ihm die ganz schreckliche Geschichte und wirft den Vorhang der letzten Jahre zur Seite. Das schreckliche Geheimnis der Unterdrückung liegt das erste Mal frei. Das erste Mal die Meinung eines rationalen und wertschätzenden Menschen, der Janice nahelegt, dass sie nicht im Hause bleiben kann und dringend Hilfe braucht. Janice stürmt nach diesem Termin aus der Kirche und rennt zum Motel, in dem Colleen arbeitet. Angekommen, sagt sie zu Colleen, das Ganze, alles, was dir erzählt wurde, ist eine Lüge. Die Company, es existiert nicht. Wahrscheinlich hat er sich das alles nur ausgedacht, um uns Angst zu machen, Colleen. Warum hat sie damit 7 Jahre lang gewartet? Warum sagt sie ihr das jetzt erst alles? Aber plötzlich, wie aus dem Nichts, erinnert sich Colleen, scheint die Realität wieder langsam in ihr Leben zurückzukommen. Janice fährt in das Haus von Cameron und ihr. holt ihre Kinder ab und fährt dann zu ihren Eltern, während er auf der Arbeit ist. Und wieder klingelt das Telefon bei Jack Nolan. Papa, ich komme nach Hause. Ich komme wirklich jetzt nach Hause. Doch bevor Colleen genau das tun wird, wird sie den letzten Kontakt zu Cameron Hooker suchen. Colleen nimmt den Bus. An einer Haltestelle mit einer Telefonzelle steigt sie aus. Es ist das erste Gespräch, was nach ihren Regeln läuft. Sie teilt Cameron mit, dass sie ihn verlassen wird, dass sie nach Hause fährt, heimkehrt und nie wieder zurückkommt. Cameron beginnt am anderen Ende der Leitung zu weinen. Er sagt kein Wort. Und dieses Mal ist es auch Colleen, die die Leitung abbricht. Auf direktem Wege dreht sie sich um und macht sich auf den Heimweg zu ihrer Familie. Nach 7 Jahren. Colleen erinnert sich, sie habe sich einfach nur fantastisch gefühlt. Stark und selbstbewusst. Bei ihrer Familie angekommen, können diese kaum glauben, dass Colleen wieder zurück ist. 1000 Fragen haben sich in ihren Köpfen aufgetürmt. Was ist mit ihrem Verlobten und dem Umzug und die ganzen Pläne, die die beiden hatten? Doch Colleen bringt es nicht über ihr Herz, all die grausamen Details zu berichten. Wochenlang schweigt sie darüber. Sie haben doch schon so viel durchgemacht, wegen ihrem Verschwinden. Janice kontaktiert Colleen zu dieser Zeit und bittet Cameron nicht anzuzeigen. Sie habe Mitleid mit ihm und wolle ihm ebenfalls eine Chance geben, sich zu verändern. Nach und nach öffnet sich Colleen ihrer Familie, die nun erfahren, welche schrecklichen Jahre der Tortur Colleen Stan erlebt hat. Unter welchen Bedingungen sie ihren Tag bewältigte. Wie sie in der Holzbox schlief, die Peitschenhiebe, die Vergewaltigung. Von der Company erzählte, von den Verträgen, den Bestrafungen und den Belohnungen. Von dem Mann, der es schaffte, die Angst in ihren Kopf zu pflanzen. Und so vergehen die Monate. Immer noch keine Anzeige. Doch dann macht Janice den mutigen Schritt. Janice Hooker möchte Gerechtigkeit. Sie kontaktiert die Polizeistation in Red Bluff. Al Shamblin, ehemaliger Police Officer an der Red Bluff Station, erinnert sich an die extrem aufgewühlte und emotionale Janice. Aber auch eine ängstliche Frau stand vor ihm. Al Shamblin gibt zu, dass er skeptisch gegenüber der Geschichte ist, die Janice ihm erzählt. Sargähnliche Kisten und Sklaven, das kommt auch nicht allzu häufig vor, erinnert sich Shamblin. Colleen Stan wird schließlich auch als Zeugin geladen, die Aussagen von Janice bestätigen soll. Und dann erzählt auch sie schließlich den Police Officern von ihrer Geschichte. Vom Beginn der Entführung bis zur jahrelangen Gefangenschaft unter dem Bett der Hookers. Und so dröhnen am 22. August die Sirenen durch Red Bluff. Nun liegt er in Fesseln. Nun ist seine Macht entzogen. Er muss sich beugen und er muss hören. Ohne Widerworte lässt Cameron Hooker sich festnehmen. Bei der Hausdurchsuchung wird das ganze Ausmaß der Folter bekannt. Peitschen, Folterwerkzeuge und Geräte werden sichergestellt. Doch nichts lässt darauf schließen, dass Colleen hier anwesend war. Und das liegt daran, dass Janice am Tag der Zeugenaussage von Colleen nochmal zurück zu ihrem Ehemann ging und Beweise, wie zum Beispiel den Vertrag der Sklavenhaltung, verbrannte. Ich finde, daran sieht man auch so ein bisschen, wie ambivalent die Janice ist und ja, dass sie so den mutigen Schritt wagt und dann aber auch wieder zurückgeht, was ich gar nicht bewerten will oder so, aber man merkt halt einfach, wie ambivalent sie dem Cameron gegenüber ist. Doch schaffte Janice nicht, alles, das auf Colleens Existenz im Hause der Hookers hinweist, zu eliminieren. Denn die Polizei findet in einem von Camerons Fetischheften ein Negativfoto. Als sie dieses ins Licht halten, erkennen sie, dass es ein Foto vom Sklavinnen-Mastervertrag ist, das Cameron selbst geschossen hat, mit Colleens Unterschrift. Und so wird Cameron endgültig verhaftet. Im Jahre 1985 beginnt er, der Prozess. Janice sagt gegen ihren Ehemann im Austausch für volle Immunität aus. Am Ende wurde Hooker zu aufeinanderfolgenden Gefängnisstrafen von insgesamt 104 Jahren wegen sexueller Übergriffe, Entführung und der Verwendung eines Messers im Prozess verurteilt. Also das hatte er anscheinend dabei. Ursprünglich sollte er erst 2023 auf Bewährung entlassen werden. Doch das kalifornische Programm für die Bewährung älterer Menschen verlegte den Termin für seine Anhörung um 7 Jahre auf 2015 vor. Am 16. April 2015 wurde sein Antrag auf Bewährung dann abgelehnt, sodass Hooker im Jahr 2030 für eine weitere Anhörung in Frage kommen würde. Aufgrund der Covid-19-Pandemie setzten sich die kalifornischen Behörden jedoch mit Stan in Verbindung und teilten ihr mit, dass sie eine mögliche Bewährung von Hooker im März 2021 in Erwägung zögen. Anstelle einer Bewährungsanhörung setzten die Behörden dann eine Anhörung im September 2021 an, um zu entscheiden, ob Hooker als sexuell gewalttätiger Straftäter eingestuft werden sollte, was eine Einweisung in ein staatliches Krankenhaus zur Folge hätte. Da kann ich kurz eingehen, also es ist bis heute nichts passiert, der ist immer noch hinter Gittern. Also das Trial wurde immer wieder, der Prozess wurde immer wieder nach hinten gelegt. Gott sei
Dank, sag ich, wa?
Jo. Nach dem Prozess studierte Colleen Stan Buchhaltung und versuchte, wie Mara Bofsoon in einem Artikel der New York Daily News vom 9. März 2014 berichtete, ein normales Leben zu führen. Aber das Elend folgte ihr. Eine Reihe gescheiterter Ehen und ein gestörtes Kind, das jetzt im Gefängnis sitzt. Das hat sie selbst so gesagt, das ist ihr Zitat. Colleen Stan schloss sich auch dem Reading Women's Refugee Center an, einer Organisation, die misshandelten Frauen hilft. Janice kehrte zu ihrem Mädchennamen Lashley zurück, wurde eingetragene Sozialarbeiterin und arbeitete als psychologische Fachkraft. Colleen Stan hat ihren Nachnamen geändert. Sowohl Janice als auch Colleen Stan leben weiterhin in Kalifornien. Die beiden haben allerdings keinen Kontakt zueinander. Im Gegenzug für ihre Aussagen gegen ihren Ehemann erhielt Janice Hooker volle Immunität. Janice Hooker erzählte den Behörden ebenfalls, dass Colleen nicht das erste Mädchen war, das Cameron entführt hat. Sie hatten noch eine andere junge Frau entführt, die schließlich ermordet wurde, behauptete Janice in Polizeiverhören. Sie sagte, dass sie durch einen Blick auf den Führerschein eines Mädchens wusste, dass der Name des Mädchens Marie Elizabeth Spanhaeg war. Spanhaeg war tatsächlich eine Frau, die Jahre zuvor in Chico, Kalifornien, verschwunden war. Die 18-Jährige war am 31. Januar 1976 verschwunden, etwa 16 Monate bevor Stan entführt wurde. Sie war einen Monat zuvor mit ihrem Freund John Barrett in diese Gegend gezogen. An diesem Tag waren Spanhaeg und Barrett zu einer Tauschbörse gegangen, wo sie sich angeblich stritten und sie daraufhin beschloss, nach Hause zu gehen. Doch in der Wohnung der beiden kam sie niemals an. Barrett rief am 2. Februar die Polizei an, um sie als vermisst zu melden. Laut News and Review bestätigte er, das ist eine Zeitung, dass keine ihrer Habseligkeiten in der Wohnung fehlten. Zu Beginn der Ermittlungen zum Verschwinden von Spanhaeg geriet erst Barrett, also der Freund, unter Verdacht. Die Polizei bat Barrett, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen und er willigte ein. Er bestand und er wurde als Verdächtiger entlastet. Die ErmittlerInnen hatten nur wenige andere Spuren und dann wurde der Fall schließlich eingestellt. Janice behauptet, Cameron habe Spanhaeg entführt, als sie an diesem Tag nach Hause ging. Sie sagt, die beiden seien in ihrem Auto gewesen, als sie Spanhaeg an einer Straße entlang gehen sahen. Sie boten ihr wie Colleen an, sie mitzunehmen und entführten sie. Schließlich habe Cameron sie ermordet. Bevor Cameron sie tötete, folterte er sie. Er setzte ihr eine Kiste auf den Kopf, hängte die junge Frau an den Haken im Dachsparren auf und versuchte sogar sie zum Schweigen zu bringen, indem er ihre Stimmbänder durchtrennte. Später schoss Cameron Spanhaeg mindestens zweimal mit einem Luftgewehr in den Bauch und erwürgte sie. Es wird vermutet, dass die Hookers ihre Leiche in einen Teppich einwickelten, in die Berge fuhren und sie an einer unbefestigten Straße vergruben. Raffi, das ist ein heftiger Fall, oder? Du hast doch schon mal von dem gehört?
Nee.
Wie krass muss das sein, nicht nur diese Folter, sondern auch dieses jahrelange Leben, wirklich auch die Tage in so einem Sarg zu leben.
Ja, wie geht das Leben danach weiter, habe ich mich gefragt. Wie kann man da weiterleben?
Es gibt super viele Interviews und Dokus mit der Colleen Stan. Finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Weil man guckt so in das Gesicht der Frau und denkt so, krass, du sitzt gerade vor mir. Natürlich sitze ich nicht vor, aber ich gucke ihr Gesicht im Bildschirm an und kann gar nicht glauben, dass ich das sehen kann, nach dem, was sie erlebt hat.
Ja. Es ist so ein Mischmasch aus Josef Fritzl, Nixium und Pulp Fiction.
Ja, und hier, wie heißt der, Toybox-Killer, der die ganzen Frauen so extrem gefoltert hat. Ja,
ich musste direkt bei dieser Holzkiste im Keller an Pulp Fiction denken. Go get the Gimp, oder wie geht das Zitat?
Jo. Ja, klingelt auf jeden Fall irgendwas. Da haben die den Typen doch auch in so einer Holzkiste oder
ja,
so.
Ja, genau. Ja.
Es gab auch mal einen Fall, da hat ein Typ, wie hieß der denn jetzt? Ihr wisst das bestimmt, Zuhörer und Zuhörerinnen. Der wollte sich eine Familie quasi zusammenstellen. Er hat auch mehrere in so eine Art Gullideckel gefangen gehalten oder so bei sich im Haus. Das hat mich total daran erinnert. Kennst du die Story?
Nee.
Muss ich mal gucken, wie die heißt. Auf jeden Fall auch super gruselig. Da sind auch super viele der Mädels gestorben in diesem Keller. Der hat denen auch irgendwie an Weihnachten so Essen runtergebracht und so und mit denen so ein bisschen gelebt. Bei der Urteilsverkündung hat der Hooker gesagt, dass der Sex zwischen den beiden einvernehmlich war. Und jetzt möchte ich mit dir heute ein bisschen über das Stockholm-Syndrom sprechen. Sagt dir das was?
Ja, klar.
Okay. Vorab vielleicht noch, möchtest du noch irgendwas zu dem Fall sagen? Ich ziehe hier so durch, aber ich finde, wenn du jetzt noch irgendwie Gedanken hast oder so, wollte ich
halt
dir den nicht.
Ist halt saukrank, also wirklich.
Dieses Foto ist so gruselig, ne, von den beiden.
Ja, ich finde es wirklich sauabartig. Also ich meine, es ist halt, will nicht wissen, was der Typ alles für Persönlichkeitsstörungen hat, aber sexuelle Sadisten finde ich immer ziemlich heftig.
Ja, also das war am Ende, was bei ihm halt herausgefunden wurde, dass er halt sexueller Sadist war.
Da habe ich aber eine kurze Frage zu.
Ja.
Was ist denn der Unterschied? Also, ich meine, in der BDSM-Szene ist das ja ganz normal, dass Menschen Schmerzen zugefügt werden und auch Leute dabei Lust empfinden. Ich denke, der Unterschied ist aber da zu ziehen, wo das halt
die Leute, die nicht mehr die Grenzen wissen,
die
wo
die
es
Grenze nicht
richtig
wissen und die auch eben kein Mitgefühl für das Gegenüber.
Der ist ja ein pathologischer
sehen.
Sexueller Sadist gewesen.
Ja. Okay.
Also der sich wirklich daran erfreut, wenn Leute nicht im Konsens Schmerzen haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wo Leute Schmerzen haben, weil sie es gerade eigentlich nicht wollen.
Ja.
Ja, das ist ja dann nochmal was anderes. Mich hat der Fall auch phasenweise ein bisschen an Elaine O'Hara wieder erinnert. Mhm. Aber auch wieder irgendwie ganz anders. Aber so ein paar, ja gut, da waren halt wieder diese Anteile vom Master und Slave irgendwie so dabei, ne?
Solche Verträge gibt es in der BDSM-Szene auch. Nur, dass die halt natürlich keine rechtliche Bindung haben und halt Teil des Spiels sind. Ich habe mal einen Artikel gelesen, das war bei einer deutschen Online-Zeitung, Zeit oder Süddeutsche, wo ein Pärchen so gelebt hat. Also die Frau, die haben einen Vertrag geschlossen. Die Frau ist quasi die Untergebene des Typen und die sind beide okay damit und die Familien wissen auch davon und das ist cool. Also
ja.
Also, natürlich ne, muss sie nicht in der Holzbox leben und könnte jederzeit da raus, wenn sie das wollen würde.
Und vor allem,
würde.
Sie will ja auch wahrscheinlich mitmachen, gehe ich jetzt mal davon aus. Das war ja bei Colin.
Ja, sie empfindet halt sexuelle Lust auch einfach dadurch.
Also in diesem Sinne, macht, was ihr wollt, wenn er anderen nicht wehtut.
Bitte niemanden von einer Raststätte entführen.
Bitte nicht, bitte keine, auch diese Kopfholzkiste, WTF, was soll das?
So prangermäßig, ne?
Ja, ich muss dazu sagen, dass es ja hier auch zwei Opfer oder Betroffene in der Geschichte gibt, ne? Zum einen die Janice, die ja eigentlich auch jahrelang als seine Sklavin gehalten wurde, wenn man es mal so sieht.
Ist halt wie die Allison Mack bei Nixium.
Ja.
Opfer und Täter zugleich.
Genau, Opfer und Täterin zugleich. Aber halt auch krass von ihm manipuliert über die ganzen Jahre, ne? Also extrem.
Ja, sie hatte dann zumindest das Rückgrat, halt alles aufzudecken und auch gegen ihn auszusagen.
Ich finde es super spannend. Ich bin ja selber Sozialarbeiterin und ich möchte es auch irgendwie wirklich gar nicht kommentieren, dass sie jetzt eingetragene Sozialarbeiterin ist und in der psychologischen Abteilung. Finde ich, ich möchte es wirklich nicht jetzt als gut oder schlecht. Ich denke darüber schon irgendwie lange nach und komme da, kann da wahrscheinlich, man kann da keinen, ich kann da nicht sagen, wie ich das finde.
Okay.
Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Stockholm-Syndrom.
Jawohl.
Genau, weil, es danach immer so ein bisschen die Diskussion gab, ja, vielleicht hat die das ja wirklich genossen oder fand den Sex ja wirklich gut oder hat den ja wirklich geliebt. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil da ja ganz krasse Dinge der Manipulation passiert sind. Und
aber ja, von vornherein auch ein Machtgefälle da.
Genau. Und deswegen reden wir heute zusammen so ein bisschen über das Stockholm-Syndrom und warum Menschen, wenn sie in so einer Situation ist, sind manchmal Verhalten zeigen, dass man von außen vielleicht nicht so verstehen kann. Weil man ja eigentlich denkt, die müssten sich ja mit allem, was sie haben, wehren und diesen Menschen verabscheuen. Deswegen würde ich dir und euch so eine kurze Einführung geben und wenn du Fragen hast, dann quatschst du einfach dazwischen. Also das Stockholm-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, das bei Betroffenen beispielsweise von Entführungen oder Geiselnahmen unbewusst und ohne Absicht passiert. Und dabei verzieht sich so die Wahrnehmung der Betroffenen bzw. der Geiseln durch die halt gegebenen Umstände. Und daraufhin passen die Leute ihr Verhalten den Umständen an. Zum Beispiel durch die Entwicklung von Sympathie und dadurch auch kooperatives Handeln.
Ja, es gibt ja auch Sinn. Also es ist doch bestimmt ein Überlebensinstinkt, der da greift.
Ja, und es ist eine Anpassung. Ja.
Der uns dann einfach kooperieren lässt mit demjenigen, der halt die in der Machtposition ist in dem Moment.
Und diese Sympathie, die die Betroffenen dann entwickeln, kann sich in Extremfällen sogar zu Liebesgefühlen dann entwickeln. Also dass die wirklich wie eine Art Verliebtheit gegenüber dem haben. Was aber auch nicht verwunderlich ist, wenn deine einzige Person, mit der du gerade die dir in so einer gefährlichen Situation trotzdem dann Essen oder Trinken gibt, die ist ja zugleich ne derjenige, der dich bestraft, aber auch derjenige, der dir das Gute gibt und deine einzige Bezugsperson. Also ich kann es irgendwie schon verstehen, dass das passiert. Und es wird ja auch nochmal wirklich dick als funktionale, wenn auch meist unbewusste Überlebensstrategie beschrieben. Ich glaube, dass es mehr auch einfach nicht ist als eine unbewusste Überlebensstrategie.
Hat die Colleen denn davon irgendwas erzählt in die Richtung?
Ja, die hat erzählt, dass sie Sympathiegefühle für ihn hatte. Und die hat ja auch ne mit denen so gelebt und auch, dass sie sich da so angepasst hat und den Haushalt da gemacht hat.
Dass sie sich um die Kinder gekümmert hat.
Genau, aber ich glaube, sie hat halt irgendwann einfach gesagt, ich muss hier jetzt eine gute Sklavin sein, ich möchte mich jetzt hier benehmen und ich glaube auch, dass sie vielleicht denkt, okay, es war teilweise eine gute Zeit. Es kann ja passieren, dass die Leute so darüber denken. Natürlich, auch wenn man, wir wissen, es war keine gute Zeit. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ich bin heute ein bisschen verwirrt heute Abend. Merkt man das?
Ja, alles gut.
Okay.
Oh, ich sehe hier Lima-Syndrom.
Ja, also woher kommt der Name des Stockholm-Syndroms? Weißt du das?
Aus Stockholm. genau, da war ein Banküberfall und da gab es halt eine Geiselnahme.
Ja.
Da hat man das erste Mal beobachtet. Keine Ahnung.
Genau, da war halt ein Täter, der 4 Bankangestellte über einen Zeitraum von 5 Tagen in einem Tresorraum gefangen hat. Und während dieser Geiselnahme kam es halt dazu, dass die Betroffenen mit dem Täter halt sympathisiert haben und noch mehr Angst vor der Polizei als vor dem Täter gezeigt haben.
Klar.
Genau.
Die sind auch die Eindringlinge dann, ne?
Dann gibt es auch noch das sogenannte Lima-Syndrom. Das ist sozusagen das umgekehrte Stockholm-Syndrom, also bei dem die TäterInnen Sympathie für ihre ausgesuchten Opfer haben. Und die TäterInnen beginnen dann, sich zum Beispiel um die Opfer zu kümmern, sich für deren Wohlergehen einzusetzen. Und genau, da gab es auch einen Vorfall während einer Geiselnahme, wo das so war in Lima im Jahr 1996. Mhm. Genau. Ich würde gerne noch ein bisschen zu den Ursachen des Stockholm-Syndroms kommen. Wir haben schon gelernt, dass es eine Anpassungsstrategie ist, aber ich würde gerne noch ein bisschen näher das Verhalten beschreiben. Die Opfer oder die Betroffenen fühlen sich alleingelassen und sind isoliert von der Außenwelt und verfügen somit auch über keine Informationen über die derzeitige Situation, in der sie sich befinden. Ne? Also Colleen wusste ja auch jahrelang nicht, wo bin ich. Also sie wusste schon, wo sie ist, aber sie hatte keinen mehr Bezug mehr zu der Außenwelt. Davon wurde sie ja komplett abgeschnitten. Die einzigen sozialen Kontakte sind die GeiselnehmerInnen selbst und das löst eine Veränderung der Wahrnehmung aus. Und dadurch kommt es halt dann zu dieser Wirklichkeitsverzerrung. Das Verhalten der TäterInnen spielt eine tragende Rolle bei der Entstehung des Stockholm-Syndroms. Oftmals überzeugen die TäterInnen die Geiseln davon, dass sie keine Gewalt anwenden wollen, wenn es nicht absolut notwendig ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es der Hooker auch so gemacht hat. Ne? Ich muss dich ja bestrafen, wenn du nicht hörig bist. Ne? Also, dass er sie du
das
so.
Das glaube ich nicht. Nee? Das glaube ich nicht. Nee, dafür ist das zu regelmäßig passiert.
Naja, aber er hatte sie ja auch irgendwann so weit, dass er sie nicht mehr überzeugen musste. Der hat ja sowas gemacht wie: die Company sind die Bösen. Und ich will eigentlich keine Gewalt anwenden, aber um dich vor denen zu schützen.
Ja.
So, weißt du, was ich mache?
Ja, es ist vorstellbar, aber es ist schwierig, das ihm jetzt in den Mund zu legen. Ne?
Nee, aber das ist ja so passiert. Er hat ja gesagt, ne, ich beschütze dich davor und peitsche dich lieber aus, bevor die Company kommt und dich erschießt.
Hat er das so gesagt?
Das ist so passiert, ja. Also er hat immer diese Company auch als Bösen vorgeschoben. Und er war dann derjenige, der ihr eigentlich als so Slave Master so die Freiheiten gegeben hat.
Ja.
Verstehst du? Das ist so, klar. Ja. Genau, und in dieser verzerrten Wahrnehmung, und so ist es ja auch hier, hat also Cameron Hooker eher als Schutz und Sicherheit für sie fungiert und sie vor der Company beschützt. Genau. Die Ausnahmesituation, in der sich die Betroffenen während zum Beispiel in der Geiselnahme befinden, sorgt für das Empfinden eines Kontrollverlusts über das eigene Leben. Und um das auszugleichen, identifizieren sich die Betroffenen unterbewusst mit den TäterInnen. Dies kann von Sympathiebekundungen bis hin zu Allianzen mit den Täter oder Täterinnen gehen.
Ja, hat sie denn, na gut, sie hat ihn gedeckt auch und ihm lange nichts erzählt, das zieht sich dann ja
zieht sich auch weiter. Woher man das auch kennt, dieses Stockholm-Syndrom, ist zum Beispiel aus häuslicher Gewalt und Beziehungen. Da kennt man das ja auch, dass sich das noch so über Jahre zieht. Ne, dass die Leute da in so einer großen Abhängigkeit zu dem anderen sind,
ja,
dass sie dem Täter weiterhin positive Gefühle entgegenbringen, ne? Auch wenn die zum Beispiel sogar getrennt sind oder sowas, ne?
Ja, ja, ja.
Und das liegt natürlich auch, also denke ich, hängt damit zusammen, ne? Man ist irgendwie in einer auswegslosen Situation, zum Beispiel klassisches Beispiel, Frau ist von dem Mann finanziell abhängig und irgendwie, wenn man sich mit der Situation ja abfinden, dann ist meine Situation jetzt so und ich muss den jetzt lieben. Und dann kommt es dazu, dass man diese Person wahrscheinlich dann wirklich liebt. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt platt erklärt.
Ja, ist ja auch oft so eine gewisse Enge in der Beziehung da. Also, dass gewisse Isolation stattfindet. Beziehung ist geschlossen. Also, es dringt davon eigentlich nichts nach außen. Das begünstigt das ja dann auch.
Ja, und oftmals werden ja auch so dann, ne, die Leute entschuldigen sich dann ja auch oft, ne, bringen irgendwie einen Blumenstrauß mit, ne, das ist nur einmal passiert, guck mal, was ich dir mitgebracht habe, ne, also dann wird sich eher auf die Ausnahmen konzentriert und nicht auf das gewalttätige Verhalten. Und das hat Cameron Hooker ja auch gemacht. Ich lass dich doch nach draußen joggen gehen. Ich lass dich doch da arbeiten, ne, das sind ja nur dann Ausnahmen, wenn ich dich verprügel, weil du nicht gehört hast. Und auf diese Ausnahmen konzentriert sich dann auch das Opfer oder die Betroffenen. Sorry, dass ich immer Opfer sage, mir rutscht es immer so raus. Betroffene meine ich natürlich. Die merken dann nur noch, ja, okay, der hat ja auch gute Sachen für mich getan. Ich sollte ja mal dankbar sein.
Ja.
Ja, ich möchte es jetzt trotzdem sagen. Ich glaube, ich bin heute, red heute ein bisschen wirr. Aber ich glaube, wir verstehen uns ganz gut heute in der Diskussion. Miteinander. Es ist schon 9 Uhr und
Schlafenszeit.
Damit ihr versteht, warum wir heute so ein bisschen Wortfindungsstörung haben. Wir hatten heute einen
Ich mach's gar nicht mit heute.
Mann.
Oh Mann, ey.
Also.
Kathi hat den Autoschlüssel mitgenommen, aus Versehen mit zum Bus. Der Zweitschlüssel liegt bei einer Freundin.
Raffi musste aber eigentlich mit dem Auto zur Arbeit.
Ich musste mit dem Auto aber los und wollte nicht in Berufsverkehr kommen, weil ich sonst ewig brauche. Und dann bin ich los zu Kathi an die Bushalte, habe dann die Tür hinter mir zufallen lassen, das erste Mal ever. Da hat Kathi mir aber ihren Schlüssel mitgegeben, damit ich halt in die Wohnung komme.
Den Autoschlüssel und meinen Schlüssel.
Ja. Und dann hat aber unser Schlüssel, also meiner, von innen gesteckt. Und das ist noch ein altes Schloss und man kann nicht aufschließen, wenn der Schlüssel steckt.
Also an alle Einbrecher da draußen.
Dann kam der Schlüsseldienst natürlich, yay. Nur 65 Euro, hat er gesagt.
Zuerst.
So, dann war die Tür aber so eng zu, also da hat noch nicht mal eine Kreditkarte dazwischen gepasst, dass er das Schloss aufbohren musste. Und wir wissen alle, was das heißt. 200 Euro weg.
Ich mache an dieser Stelle nochmal Werbung für unseren Ko-fi-Account, wo man uns Kaffee spendieren konnte. Hörst du, wie ich rede? Alter.
Ja, das war mein Tag heute. War super.
Ich hatte noch Hundescheiße am Schuh. Extrem.
Kathi hatte Hundescheiße am Schuh.
Und dann ist Folgendes passiert. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe den Wasserhahn angemacht. Auf der Arbeit.
Ich habe dich geküsst heute schon.
Ja, jetzt. Weißt du, was passiert? Und dann,
ins Gesicht gespritzt, ja, nee,
es gibt so mehrere Stufen von dem Wasserhahn und da war dieses Speed-Turbo-Modus an und dann habe ich den Schuh so da drunter und es gab so ein Back-Ding davon und dann ist mir halt viel von dem Spritzhunde-Kot-Scheißwasser ins Gesicht. Boah, mir war so schlecht, ne? Aber wir kennen es ja schon mit dem Eidechsen-Kot von mir. Ja, wer die Story noch nicht gehört hat, die war auch wirklich Insane. Und also das war heute wirklich Schlüssel-Vergessception gewesen. Wir sind auch maximal, glaube ich, heute Abend einfach nur noch fertig.
Pyjamasch.
Ja, wir hoffen, ihr fandet den Fall sehr spannend. Auch wenn wir ein bisschen diskutiert haben am Ende. Wir sind natürlich auch immer auf eure Theorien gespannt und ich freue mich natürlich auch immer, oder wir freuen uns auf eure Fallvorschläge, die ihr uns gerne schreiben könnt. Und bis dahin sagen wir nur noch
Tschüss.